Hattest du schon einmal das Glück und konntest einen Sherry-Fass-Whisky aus den Jahren vor 1989 verkosten, also einen sogenannten Pajarette-Whisky? Falls ja, dann konntest du vermutlich Folgendes feststellen, dass dieser Whisky aromatischer, intensiver und wirklich auch kräftiger ist als moderne Sherry-Fass-Whiskys. Als ich das erste Mal einen solchen Whisky verkostete, das war damals ein 1962er Macallan, der hat mich wirklich schier aus den Socken gehauen. Dieser Tropfen, der war geschmacklich und aromatisch so intensiv, wie ich es bei modernen Single Malt oder Sherry-Fässern bis dato wirklich nur selten finden konnte. Dabei war es völlig egal, wie lange diese Whiskys im Fass verbrachten. Mit der Wucht und der Kraft jener Pajarette-Whiskys konnten sie es wirklich nur ganz selten aufnehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Whisky-Fans, die einen dieser alten Single Malts probieren, dann häufig der Meinung sind, dass früher einfach hochwertigere Sherry-Fässer verwendet wurden, als es heute der Fall ist. Gut, in Teilen mag das vielleicht zutreffen, aber nicht in Hinblick auf die gesamte Whisky-Industrie. Der eigentliche Grund, warum frühere Sherry-Whiskys intensiveres Bouquet und kräftigeren Geschmack besaßen, lag vielmehr an einem kleinen Zusatzstoff, Pajarette. In dieser Episode zeige ich dir, was hinter diesem kleinen Whisky-Wundermittel steckt. Das heißt, du erfährst, warum Pajarette seit 1989 nicht mehr auf dem Markt erschien und warum du unbedingt nach alten Single Malts aus Sherry-Fasslagerung Ausschau halten solltest. Willkommen zur 31. Episode des Whisky-Podcasts von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Ich möchte in diese Episode auch wieder mit einem neuen Song starten, und zwar von Sam and Dave. Der Song heißt Hold On, I'm Coming. Sam and Dave war eines der bekanntesten Soul-Duos aus den 60ern, und Hold On, I'm Coming ist wahrscheinlich ihr bekanntester Song gewesen. Den packe ich jetzt gleich zu Beginn dieser Episode auf die Spotify-Playlist Whisky High Volume, also die Whisky-Playlist zu diesem Podcast auf Spotify. Findest du ganz einfach bei Spotify, wenn du dort Whisky High Volume eingibst, kommst du direkt zu diesem neuen Song und zu allen bisherigen, die in den anderen Episoden erschienen sind. Okay, bevor wir nun in die Details von Pajarette und auch eine vergangene Whisky-Ära eintauchen, möchte ich dich zuvor noch in den neuen Whisky-Club von Alpha Spirits einladen. Das ist eine exklusive Gruppe auf Facebook, die wir vor wenigen Wochen gegründet haben. Das heißt, der Alpha Spirits Whisky-Club, der besteht aus Whisky-Fans, Experten und Sommeliers. Also du hast in diesem Club dann daher die Möglichkeit, Zugang zu besonderen Single-Malt-Whiskys sowie besonderem Material für deine Whisky-Tastings zu bekommen, als auch die Chance, wenn du Fragen hast zu Themen, zu Whisky oder zu Whisky-bezogenen Themen, wirklich auch andere Whisky-Fans und Experten direkt an der Hand zu haben. Deinen persönlichen Zugang, zum Alpha Spirits Whisky Club, den habe ich dir eingerichtet unter alphaspirits.com/whiskyclub. Also einfach auf die Adresse gehen, alphaspirits.com/whiskyclub, und dort kannst du dann deinen persönlichen Zugang zum Whisky Club anfordern. Eines der Themen, das wir auch zu Beginn des Clubs diskutiert hatten, war eben Pajarette. Und ja, ich muss sagen, als ich das erste Mal den Begriff Pajarette hörte, ich konnte damit wirklich überhaupt nicht viel anfangen. Für mich klang das eher nach aggressivem Rohrreiniger oder Zahnpflegekaugummi. Und ich hätte wirklich nie im Leben daran gedacht, dass es sich dabei um ein früher gängiges Mittel der Whiskyproduktion handelte. War aber so. Das heißt, bis Ende der 1980er setzten nämlich einige Malt-Whisky-Destillerien Schottlands Pajarette ein, um deren Single Malt aromatischer und kräftiger zu machen. Und diese Intensität, diese wirklich nach Aromen, nach Wein, Pflaumen und Leder, die prägten wirklich über Jahrzehnte das Bild von Whiskys aus Sherry-Fasslagerung. Und ich wette, du hast auch heute noch eine solche Vorstellung im Kopf, wenn du an Single Malts denkst, die mit Sherry-Fässern in Berührung kamen. Gut, vorausgesetzt, du hast davon schon ein paar probiert. Denn das geht wirklich vielen Whisky-Fans so. Auch wenn Sherry-Whiskys diese Eigenschaft heute eigentlich nur noch selten liefern. Das heißt, den Stil eines Pajarette-Whiskys bekommt man ohne dieses Hilfsmittel eigentlich nicht hin. Und egal, wie lange man den Malt im Fass lässt. Und trotzdem sind deren Aromen so wichtig und so intensiv gewesen, dass sie wirklich das komplette Bild von Sherry-Fass-Whiskys auch über die Ära von Pajarette-Whiskys hinaus geprägt haben. Um jetzt zu verstehen, warum dieser Zusatzstoff wirklich eine solche Auswirkung auf Whiskys hatte, musst du in erster Linie mal wissen, aus was Pajarette besteht. Grundsätzlich wird Pajarette aus drei verschiedenen Herstellungsschritten hergestellt. manchmal vier, aber üblicherweise drei. Da hat man als erstes den Traubenmost, den man einkocht. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man kocht ihn auf 30% seines Volumens ein, dann hat man das Produkt Sancocho. Oder man kocht ihn gleich auf 20% seines Volumens ein, dann hat man Arrope. Und diese beiden, Sancocho und Arrope, die kann man, vermählt man dann. Und zwar, um ein paar Rette herzustellen, nimmt man einen Teil Traubenmost mit zwei Teilen Sancocho oder zwei Teilen Arrope. Die vermählt man, also vermischt man dann miteinander. So, und dieses Gemisch, das wird dann vergoren mit Hilfe von Hefepilzen. Und dann hat man dann ja letztendlich so eine Art Wein mit ca. 9 Volumenprozent. Diese Art Wein, die kann man dann noch im Solera-Verfahren in Eichenfässern reifen, muss man aber nicht. Also wenn man nach der Gärung abbricht, hat man auch Parette. So, vergleichst du jetzt nämlich moderne Whiskys aus Sherry-Fasslagerung mit denen aus den 60ern und 70ern, dann kommst du vermutlich zu folgendem Schluss. Also zum einen waren früher jene Single Malts einfach kräftiger und das Bouquet, also die ganzen Aromen, waren viel intensiver. Und heute sind deren Aromen eher schwächer, also grazile. Und der Körper des Whiskys, den du im Mund erkennst, der ist leichter. Das Problem ist, der Vergleich hinkt. Da Destillerien vor 1989 mit Parette ein Werkzeug wie ich besaßen und in der Hand hatten, das heutigen Brennereien einfach verwehrt bleibt. Denn mit diesem vergorenen Traubenkonzentrat, da konnte sie wirklich bei ihrem Malt Whisky mehrere Eigenschaften verändern, also gezielt verändern. Und zwar, wie gesagt, war das der kräftigere Geschmack, die Bouquets der Whisky haben mehr Aromen bekommen und zusätzlich hat der Whisky, der mit Parette behandelt wurde, eine dunklere Farbe bekommen. Und schottische Whisky-Destillerien, die waren nicht penibel, was da die Herkunft ihrer Blending-Sherries angeht, also die Sherries, deren Fässer zur Reifung für Whisky verwendet wurden. Man vermutet nämlich heute, dass sowohl hochwertige Genussparette als auch gesüßte Imitationen oder sogar direkt Arrope und Sancocho zur Bearbeitung der Whiskyfässer verwendet wurden. Und die Variante von Parette, die bei der Whiskyproduktion bis in die 1980er üblicherweise zum Einsatz kam, die besaß halt auch einfach einen hohen Tannin-, Ester- und Säuregehalt. Und ich muss sagen, es ist wirklich Wahnsinn, wie sich Parette von Oloroso-Sherry allein unterscheidet. Und wenn du jetzt schon den ein oder anderen Sherry-Whisky getrunken hast, dann ist dir Oloroso-Sherry definitiv schon vorgekommen, weil das einfach die gängigste Sherry-Variante ist, deren Fässer heute für Whisky verwendet werden. Und wenn du dir jetzt mal direkt Oloroso anschaust und mit Parette vergleichst, zum Beispiel in Bezug auf diese vier Punkte, also Zucker, Tannine, Ester und Säuren, dann fallen einem fast die Augen raus, wenn man das mal wirklich in der Übersicht sieht, wie viel höher die Konzentration der einzelnen Stoffe in Parette ist. Nehmen wir zum Beispiel mal Zucker. Da hat Parette 3,2 mal so viel Zucker wie Oloroso Sherry. Und bei Tanninen sind es gleich 5,7 mal so viel. Also Tannine sind einfach die Stoffe, die den Mund, tolles Mundgefühl erzeugen oder ja auch dem Whisky Komplexität verleihen, beziehungsweise in dem Fall dann dem Sherry. Oder nimm Estermoleküle. Also Estermoleküle sind vor allem für sehr fruchtige Aromen verantwortlich. Da hat Parette 3,6 mal so viel wie Oloroso Sherry. Und bei Säuren, da ist es gleich 6,9 mal so viel. Also fast 7 mal so viel Säuren enthält Parette im Vergleich zu Oloroso. Und das heißt, allein beim Vergleich der Inhaltsstoffe fällt wirklich auf, dass Parette ohne Zweifel einen gewaltigen Einfluss auf den Whisky hatte. Denn wenn heutiger Whisky in Oloroso-Fässern teilweise nur für ein paar Monate reift und bereits das aromatisch und geschmacklichen Einfluss hat, und stell dir mal vor, was passiert, wenn der gleiche Whisky in Fässern reift, deren Sherry-Konzentration 3 bis 7 Mal so hoch ist. Bei einem Standard-Whisky, der aus dem Sherry-Fass stammt, kannst du heute gar nicht die Intensität an Aromen erhalten, wie dies schlicht einfach vor 1989 der Fall war. Denn letztendlich war es ja so, dass sich Händler und Produzenten volle Sherry-Fässer nach London schicken ließen, diese dann ausleerten, den Sherry also abfüllten und die nun leeren Fässer dann zu den schottischen Destillerien geschickt wurden. Gut, das hat auch super geklappt, bis 1970. Dann haben Stahlbehälter Holzfässer abgelöst. Das heißt, der Sherry aus Andalusien, der wurde jetzt nicht mehr in oder nicht primär in Holzfässern nach London geliefert, sondern in Stahlbehältern. Die Konsequenz war, dass in deren Folge die Sherry-Holzfässer in Großbritannien knapp wurden. Und das Problem war, 1986 wurden die nicht nur knapp, sondern da war vollkommen Schluss mit Sherry-Fässern. Denn in dem Jahr entschied ein neues spanisches Gesetz, dass Sherry Spanien wirklich nur noch abgefüllt in Flaschen verlassen darf. Also es gab keine Bulkware mehr, keine Stahlbehälter, keine Holzfässer, egal was. Sherry dürfte Spanien nur noch in Flaschen verlassen. Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, auch die Holzbehälter, die vor 1970 verwendet wurden, das waren nicht die Fässer, in denen Sherry lange reifte. Das waren keine Fässer aus den wirklich romantisch anmutenden Solera-Pyramiden aus verschiedenen Sherry-Bodegas. Das waren meist Transportfässer aus jungem europäischen Eichenholz, wo zuvor allerlei andere Dinge verwendet wurden. Lagerung wurde darin gemacht von verschiedensten Stoffen, da wurde darin fermentiert. Und kurz vor dem Abtransport nach Großbritannien wurden die dann einfach neutralisiert und mit reifem Sherry befüllt. Und im besten Fall dauerte dann der Überseetransport und der Vertrieb nur ein paar Wochen. Meistens waren das allerdings ein paar Monate. Das heißt, in dieser Zeit hatte der Sherry wirklich sehr viel Möglichkeiten, sehr viel Zeit, in die Holzporen einzudringen. Das Holz konnte sich vollsaugen mit Sherry, sodass der Whisky dann, wenn er reingefüllt wurde, richtig viel Potenzial hatte, an Sherry zu kommen. Um jetzt aber diesen Verlust an Aromen und Charakteristik in den Single Malts wieder auszugleichen, weil es ja ab 1986 praktisch nicht mehr möglich war, experimentierten eben Scotch Destillerien mit ganz vielen Alternativen. Und bekannt wurde eben die bedeutendste Alternative, das war Parete. Und dieser konzentrierte Sherry Most, der wurde damals mit Druck in die Poren von Holzfässern gepresst, um einfach Farb- und Aromagebung von Sherry zu imitieren. Also das Problem war aber auch, 1989 war halt auch damit Schluss. Und Whisky-Destillerien standen jetzt wieder vor dem Problem und suchten einfach wieder in der Folge Möglichkeiten, die Transport-Sherry-Fässer zu imitieren. Sie fanden auch eine. Im Gegensatz zu den Fässern aus den Jahren vor 1970 oder selbst vor 1986 verwenden heute Whisky-Destillerien keine Fässer, in denen zuvor reifer Sherry lagerte. Das war früher so, heute in erster Linie nicht mehr, weil der reife Sherry darf ja Spanien nur noch in Flaschen verlassen, nicht mehr in Fässern. Das heißt, heute befinden sich in den Fässern, die Whisky-Destillerien importieren, junge, unreife Sherry. Also das sind wirklich Fässer und Sherry, der rein zum Export hergestellt wird. Und diesen Prozess des kurzzeitigen Befüllens von Fässern mit Sherry bezeichnet die Industrie als Sherry Seasoning. Das heißt, dieser Sherry und diese Fässer werden rein dafür produziert, dass das Holzfass eine gewisse Zeit zur Verfügung hat, in dem es sich mit Sherry vollsaugen kann, so dass es dann zur Whiskyproduktion verwendet werden kann. Das heißt, dieser Sherry kommt nur für Whisky rein, damit Whisky dann besondere Aromen bekommt. Und in ein neues Fass wird hierfür dann Sherry gefüllt und die anschließende Reifung, das sogenannte Seasoning, das dauert dann für gewöhnlich sechs Monate oder bis hin zu 2,5 Jahren. Wichtig ist dabei, und das solltest du wirklich wissen, der Sherry, der die Zeit des Seasoning in diesem Fass verbrachte, von dem wir eben gerade sprachen, der darf per Gesetz nicht als Sherry verkauft werden. Das heißt, meist wird er dann anschließend zu Sherry Essig oder zu Sherry Brandy weiterverarbeitet. Ja, und in Rückblick auf Parete muss man aber auch einfach sagen, dass damals Whiskyhersteller bzw. deren Küfereien Parete vor allem aber verwendeten, um alte Fässer zu verjüngen. Das heißt, es war jetzt kein Mittel, um einfach den Whisky mit kiloweise oder literweise Sherry voll zu pumpen oder bis zur Unkenntlichkeit mit Sherry-Aromen zu verändern, sondern einfach, um alte Fässer, die ausgedient haben, zu verjüngen und dann wieder in diese Sherry-Reifung, diesem Sherry-Reifungszyklus wieder einzubinden. Und dafür war Parete ursprünglich in der Whisky-Industrie gedacht. Das heißt, war nämlich ein Fass Jahrzehnte im Einsatz oder kam es vielleicht sogar mehrfach zum Einsatz, dann ist dessen Lebensspanne einfach abgelaufen. Das heißt, das Holz kann in diesem Stadium keine Aromen mehr an Whisky abgeben und bestenfalls dient es dann noch der oxidativen Reifung. Ja, aber dem Grunde nach bräuchte es hierfür eigentlich gar kein Holz. Jegliches anderes Material wie Steingut, Stahl und so weiter, das würde diesen Zweck auch erfüllen. Um jetzt diesen Zustand zu ändern, frästen eben Küffereien wenige Millimeter der Fassinnenseite aus, brannten die aus und pressten dann mit Druck Parete hinein. Und das übliche Vorgehen sah dabei so aus, dass man für einen Hogshead-Fass, also ein Fass der Hogshead-Größe, das sind ca. 250 Liter, hat man einen halben Liter Parete verwendet. Und für ein Fass der Butt-Größe, also ca. 500 Liter, genauer gesagt 491, hat man dort ein Liter Parete verwendet. Und die hat man dann 10 Minuten mit einem Druck von 48 Kilopascal ins Fass reingepresst, also in die Fassporen reingepresst. Und das, was dann noch übrig geblieben ist an Parete, also die Überreste, die hat man einfach verworfen, ausgeschüttet. Und diese Vorgehensweise, die erlaubt es eben Whisky-Destillerien, ja, die Küffereikosten zu senken und für stetigen Fassnachschub zu sorgen und den halt auch letztlich zu garantieren. Denn das Problem war, als Sherryfässer aufgrund des Zweiten Weltkriegs in Großbritannien zur Mangelware wurden, ja, da standen Malt-Destillerien plötzlich ohne eines ihrer wichtigsten Rohstoffe da. Denn wenn du bedenkst, dass das Fass 65-75% eines Standard-Whiskys ausmacht, dann bleibt nicht mehr viel übrig von diesem Genussmittel, wenn man das Fass weglässt. Und die Tatsache, dass in den 60ern und 70ern spanische Bodegas ihren Sherry vermehrt in Flaschen und seltene, ganz selten nur noch in Fässern exportierten, ja, das beruhigte die Situation auch danach einfach nicht. Und die der Whisky-Industrie mangelt es wirklich chronisch an Sherry-Fässern. So eigentlich ab dem Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs. Und aus diesem Grund kam es eben zur vermehrten Aufbereitung alter und junger Fässer. Mit Oloroso-Sherry, mit Pedro Jiménez, mit Parete. Es gab wirklich, wirklich viele Möglichkeiten. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Cut machen und einen neuen Song auf die Spotify-Playlist Whiskey High Volume packen. Und zwar ist der Song von der Band Rival Sons und heißt Open My Eyes. Also packe ich jetzt gleich auf die Spotify-Playlist Whiskey High Volume für dein nächstes Whiskey-Tasting. Okay, gehen wir mal zurück zu Parete. Denn das Interessante eigentlich, du findest zwar heute kaum mehr Whiskys, die mit Parete behandelt wurden, zumindest nicht offiziell. Der Punkt ist aber, dass Parete wurde offiziell nie verboten. Das heißt, ab 1989 wurde es zwar so gut wie eigentlich nicht mehr verwendet, aber es wurde offiziell nie untersagt, es zu verwenden. Das Parete kreierten Sherry Bodegas ja ursprünglich als Genussmittel. Und das war derart beliebt, dass es als eines der Getränke der weiblichen Oberschicht Großbritanniens des 19. Jahrhunderts galt. Und Parete entwickelte sich jedoch im Laufe des 20. Jahrhunderts vom hochwertigen Dessertwein zum gesüßten, aufgespritzten Massenwein. Das war so eine Art wie so eine Wandlung von einem grazilen Andalusier zu einem buckligen Ackergaul. Und erst im Jahr 1999, also vor knapp 20 Jahren, da erhielt Parete eine erste offizielle Definition, die Parete nicht nur geografisch definierte, sondern auch in Bezug auf dessen Inhalt. Und ich meine, dass Parete daher im Jahr 1989 von der Scotch Whisky Association verboten wurde, ist daher einfach nur ein Gerücht. Denn wie möchte sie etwas verbieten, das offiziell gar nicht definiert ist? Das heißt, weder in den schottischen Whisky-Regularien noch in der EU-Spirituosenverordnung verbietet irgendeine Klausel die Verwendung von Parete zur Herstellung von Whisky. Fakt ist aber, dass die Scotch Whisky-Regularien von 1990 schlicht Zusätze bei Whisky verbieten. Das heißt, erlaubt war ab dem Zeitpunkt nur noch Wasser und Zuckercouleur, also E150A. Also das heißt, Pedro Jiménez oder Oloroso-Sherry-Fässer, die werden ja heute noch häufig zur Single-Malt-Herstellung verwendet. Lediglich die Verwendung von Sherry-Konzentraten oder auch Hochdruckverfahren zur Fassverjüngung und Aufbereitung, die sind verschwunden. Oder zumindest deutlich zurückgegangen, sodass es einfach heute keine Malt-Destillerie Schottlands mehr wagt, mit Parete in ihrem Whisky zu werben. Ich hoffe, diese Folge hat dir einige interessante Einblicke über die Whisky-Entwicklung die Entwicklung von Sherry-Fass-Whiskys im Laufe des 20. Jahrhunderts und auch heute noch gebracht. Falls du Fragen hast, schicke mir jederzeit gerne eine E-Mail an info@eiferspirits.com. Und wie zu Beginn der Episode bereits angedeutet, würde ich mich freuen, dich im Eifer Spirits Whisky Club auf Facebook begrüßen zu können und mich mit dir über verschiedene Whisky-Themen unterhalten zu können. Dein Antrag, also beziehungsweise deinen Beitritt, den kannst du einreichen unter der Adresse iforspirits.com/whiskeyclub. Bis dahin, viele Grüße, Philipp.